Das mit der Geburt aus dem Geist Gottes ist eine ganz einfache Sache. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1 heißt es, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der ist aus Gott geboren. Ist das nicht einfach? Glauben. Ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Nicht erst seit gestern und nicht erst seit vorgestern und nicht erst seit letztem Jahr, sondern seit 51 Jahren. Halleluja. 1974 bin ich zum Glauben an Jesus gekommen und ich wurde aus Gott geboren. Es sind 51 Jahre vergangen und ich glaube immer noch und ich werde in Ewigkeit glauben. Ich glaube, dass es keinen besseren Menschen gibt als Jesus. Und dann ist er auch noch Gott, Sohn Gottes, von Gott geboren, von Gott in Maria hineingezeugt worden. Und er war, bevor er Mensch wurde. Er war, bevor Himmel und Erde geschaffen wurden. Er war, bevor ich war. Halleluja. Ja, er ist Gott, der Sohn, und der wurde Mensch. Halleluja. Und den haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Wir wollen ihn noch mehr kennenlernen und wir wollen ihn ganz und gar kennenlernen. Hätte fast gesagt mit Haut und Haaren. Ja, total. Ich will Jesus total kennenlernen. Er ist die Wahrheit und in ihm sind alle Wahrheiten enthalten. Und ich möchte jede Wahrheit kennenlernen. Das heißt also total. Total radikal für Jesus. Ja, total radikal für Jesus will ich sein. Das kann ich mir nicht selber beibringen, dass ich das bin. Ich brauche und benötige den Heiligen Geist. Du auch? Halleluja. Ja, wenn ich Lügen glaube, dann kommen die irgendwann hervor und dann spreche ich die. Die Menschen in der Welt, die glauben dem Vater der Lüge, denn es sind Kinder des Lügners. Ich war auch ein Kind des Lügners, von Haus, also von menschlicher Seite her. Und es geht ja so weit, dass gelogen wird. Da siehst du einen Tierfilm dir an im Fernsehen oder irgendeine Dokumentation über irgendetwas, was Gott geschaffen hat. Da wird nicht gesagt, dass Gott das geschaffen hat, sondern das kam ja vor 500.000 Jahren und ich frage dann, wieso nicht vor 600.000 Jahren? Da geschah die Evolution, die Evolution brachte das vor 1 Million Jahre her. Und dann frage ich, warum sind das denn nicht 2 Millionen Jahre gewesen? Oder 900.000 Jahre? Woher wissen die das alles so genau? Und wenn man das mal hinterfragt, dann glauben die das auch nur. Ja, also für mich ist der Glaube an die Evolution, also kaum, ich kann daran nicht glauben. Unser Gott sagt, dass wir glauben sollen, dass er ist und dass er alles geschaffen hat. Da siehst du dir so eine Dokumentation oder einen Tierfilm an und dann wirst du dadurch belogen. Und heutzutage darf ja ein Satz oder zwei Sätze nicht fehlen. Das Klima ändert sich, die armen Tiere, das Klima, wir müssen etwas tun, es darf nicht so weitergehen. Ja, es wird überall erwähnt, da soll eine Gehirnwäsche geschehen bei uns Menschen. Es ist die Sünde, ist des Menschen Verderben. Ja, und nur Gott kann die Schöpfung wieder reparieren und er wird sie reparieren und wir werden dran teilhaben an seinem Werk. Ja, aber letztendlich ist die Sünde der Menschen, die Sünde ist das Verderben und die Sünde macht auch die Umwelt kaputt. Ja, anstatt dass die Ursache angegangen wird, die Sünde, versucht man, die Symptome zu bedecken. Ja, es fliegen ja Flugzeuge und heute wird immer mehr offenbar, und wenn man die Zeitung liest oder jene, da steht dann schon mal was drin, dass sie mit Versuchen mit Sulfatoxid den Himmel zu bedecken, damit die Sonne nicht so stark einstrahlt. Aber das, was sie da aus den Flugzeugen heraussprühen, das ist ja nicht gesundheitsfördernd, das fällt ja auf die Erde und dann müssen sie nachsprühen. Ja, das mal nur so nebenbei. Es hat mal jemand gepredigt, um uns klarzumachen, was der Mensch versucht, um zu reparieren. Und er hat es anhand eines Fahrradschlauches gesagt, und im Fahrradschlauch, wenn da ein Loch drin ist, der Fahrradschlauch ist ein geschlossenes System. Ja, und wenn ein Loch drin ist, wie kriegt man das Loch zu, wenn das ein geschlossenes System ist? Und dann hat er gesagt, man schneidet vom Fahrradschlauch an einer anderen Ecke etwas ab und setzt es, klebt es auf das Loch. Versteht ihr, was passiert, wenn der Mensch reparieren will, was er kaputt gemacht hat? Und und nicht den anruft, der in das geschlossene System eingreifen kann und es wieder reparieren kann. Das ist Gott. So, und jetzt ist das größere Loch im Fahrradschlauch. Wie kriegt man das denn wieder zu? Also muss man irgendwo anders am Fahrradschlauch etwas abschneiden, eine größere Fläche, um das dann da drauf zu kleben, was vorher durch das Abschneiden kaputt gegangen ist. Dann ist das Loch noch viel größer im Fahrradschlauch. Und irgendwann ist alles vermasselt. So, das nur mal so nebenbei. Über die menschlichen Versuche, etwas wiederherzustellen, ohne an die Ursache zu gehen. Die Sünde, ja, ist des Menschen Verderben. Und Sünde heißt nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen. Gott ist das Ziel. Und wer keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat, verfehlt das Ziel des Lebens und ist mit dem Teufel zusammen ein Zerstörer des Lebens. Die Menschen benötigen die Umkehr zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Und durch das Blut Jesu, durch Vergebung Jesu Christi, die er gewirkt hat, ist das möglich geworden, dass man wieder mit dem Vater, der das Leben ist, Gemeinschaft haben kann. Und durch den Heiligen Geist trainiert wird, das Ziel nicht mehr zu verfehlen. Okay, das wäre eine extra Predigt. Ich wollte ja bei Elia weitermachen. Und heute heißt das Thema über Elia: im Griff der Feigheit. Elia ist in den Griff der Feigheit gekommen. Das Volk Israel ist abgedriftet, die 10 Stämme Israels, das Nordreich, ist abgedriftet von Gott weg, hat Gott nicht mehr als das Ziel gehabt. König und Königin, König Ahab und Königin Isabel waren im Götzendienst verhaftet. Die Isabel, die betete zur Aschera oder zur Astarte, wie sie auch genannt wird, und ihr Mann Ahab zu Baal. Und Baal heißt Herr. Die Aschera, die Astarte, ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und Baal steht für Sturm, für Regen und für Feuer. So, und das Volk hat diese Götzen angebetet und sind immer mehr von dem wahren Gott weggegangen, abhanden gekommen sind sie. Und Baal heißt Herr. Und eines Tages tauchte, ich muss das nochmal wiederholen, weil einige hier sind, die haben das, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, nicht so mitgekommen. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, eines Tages tauchte der Prophet Elia vor König Ahab auf und sagte, es wird nicht regnen, ich sage es denn an. So, Aschera, die Fruchtbarkeitsgöttin, und Baal, der Regengott. Ohne Regen keine Fruchtbarkeit in der Erde. Wächst nichts hervor. Die Saat, die gesät worden ist, wird nicht aufgehen. So, und Elia sagt, es wird nicht regnen. Er war der Abgesandte Gottes. Wisst ihr, Gott, es war ein Höhepunkt erreicht worden und Gott hatte genug von diesem Götzendienst, weil Aschera kann keine Fruchtbarkeit bringen und Baal kein Regen und auch kein Feuer. Ja, das sind Lügengötter, Lügengötter. Nur Gott kann Fruchtbarkeit geben und den Regen senden und Feuer vom Himmel. Das kann nur Gott. So, und das Volk sollte erkennen, dass Astarte, dass sie keine Fruchtbarkeit hervorbringen kann und Baal kein Regen senden kann. Das sollte das Volk, das sollte der König und sein Volk erkennen. Und deshalb hat Gott mal seine Hand weggezogen und es regnete 3,5 Jahre nicht. Und nach 3,5 Jahren zeigte sich Elia wiederum den König und sagte, komm auf den Berg Karmel, bring das Volk mit und bring die Baalspropheten mit und bring die Priester der Astarte mit. Der König sagte, okay, der war reif, ja, es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet und er wollte, dass es wieder regnet, unbedingt. Und er ging darauf ein und er und sein Volk versammelten sich auf dem Karmel und 450 Baalspriester. Aber die Baalspropheten, aber die Priester der Astera, die schickte die Isabel, die selber auch nicht kam, nicht dorthin. Die merkte irgendwas, da ist etwas im Busch. So, und Elia sagte zu den Baalspropheten, schlachtet ein Stier, baut euch einen Altar und dann ruft zu Baal, dass er Feuer vom Himmel fallen lassen soll. Und die riefen dann von morgens bis zum späten Nachmittag und es fiel kein Feuer. Zwischendurch spottete Elia und sagte, ruft lauter, es kann sein, dass er schläft. Ich meine, in den Kirchen, da muss man pssst machen mit der Stimmung, Gott schläft, der braucht jetzt Ruhe. In der Gegenwart Gottes darfst du nicht laut sein, ja, sonst kriegt er einen Nervenzusammenbruch, um es mal ein bisschen extrem zu sagen. Ja, ich habe das nie verstanden, warum muss man in der Gegenwart Gottes pssst, still sein. Ja, im Himmel ist es laut, wenn man die Schrift kennt, ja, was da für ein Lärm ist, ja, wird in einigen Büchern so beschrieben. Ja, unser Gott liebt lauten Jubel. Das bricht die Unfreiheit. Das bricht die Unfreiheit. Es versucht sich immer so eine Unfreiheit einzuschleichen. Ja, und dagegen hilft lauter Jubel im Lobpreis. Brüllen wie ein Löwe. Das setzt was frei. Halleluja. So, und Elia sagte, vielleicht ist er gerade auf Toilette, ruft weiter. Oder er spazieren. Und dann riefen die lauter, die Baalspropheten. Und dann fingen sie an, um den Altar, den sie gebaut hatten, herumzuhinken. Elia hat ja gesagt, bevor die Baalspriester Baal anrufen sollten um Feuer, hat ja gesagt zu König Ahab und zu dem Volk: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr auf der einen Seite Baal anhängen und auf der anderen Seite zum Herrn, dem wahren Herrn, rufen? Und so sieht heute auch die Christenheit in Deutschland, in Europa aus. Es wird auf beiden Seiten gehinkt. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und Mammon dienen. Du kannst nicht beide Seiten für dich in Anspruch nehmen. Mammon wird dafür sorgen, dass du viel arbeiten musst und in Schulden kommst. Und irgendwann kommt Mammon und nimmt dir alles, was du aufgebaut hast, weg. Da gibt es größere Mammonsdiener, denen wird letztendlich auch alles weggenommen. Die größeren, höheren Mammonsdiener, das fällt mir gerade ein, die lassen dich erstmal was aufbauen und wenn du es aufgebaut hast, dann kassieren sie es ein. Ja, dann kassieren sie es ein. Natürlich, wenn das Geschäft nicht gut läuft, dann lassen sie es weiter schlecht laufen und dann geht es ein. Aber wenn es gut läuft, dann sorgen sie dafür, dass der Betrieb geschluckt wird. Du darfst den Namen weiterhin behalten, den du dir für deinen Betrieb zugelegt hast, aber letztendlich gehört dir das Ding nicht mehr. Mammon hat abkassiert. So, und wer Jesus dient, der hat alles geschenkt bekommen, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. Nur eins ist gefordert: Einseitigkeit, nur total auf der Seite von Jesus und Gedankenerneuerung durch das Wort Gottes, damit man loskommt von der anderen Seite, von der Mammonsseite. Also der Mammonsdienst, der fängt ja schon an, wenn ich drauf aus bin, Geld zu machen. Damit fängt es an. Damit ist man noch kein totaler Mammonsdiener, aber wenn man nicht umkehrt, wenn man nicht rechtzeitig Buße tut, dann rutscht man da rein und wird ein Mammonsdiener. Ich möchte Jesu Diener sein, weil für die Diener Jesu stehen Diener bereit. Die Engel. Also ich habe Diener, die brauche ich nicht bezahlen. Engel. Die beschützen mich und meine Familie, die versorgen mich und Jesus sendet sogar Heilungsengel. Ein Arzt, der durchblickt, weiß, welche Medizin jemand benötigt, um zumindest eine Linderung zu erfahren. Und in einer apokryphen Schrift, also die der Bibel nicht gleich ist, aber doch gut zu lesen und heilsam für die Seele, das ist im Alten Testament Jesus Sirach, und da steht, dass für jede Krankheit es ein Kraut gibt zur Heilung. Aber wir kennen uns ja nicht mehr aus. Und heute wird mit Chemie irgendwas zusammengemischt, ja, obwohl Gott für alles schon vorgesorgt hat. Warum sage ich das? Also der Arzt müsste eigentlich wissen, welche Pflanze für welche Krankheit benötigt wird, um ein Heil zu wirken. Und so weiß Jesus, der wirkliche Arzt, welcher Engel zu dir kommen soll, um dir Heilung zu bringen. Ne? Und es steht, dass da nicht eine Gabe der Heilung ist, sondern die Gabe der Heilungen. Und in der Elberfelder schon etwas älteren Elberfelder Bibel steht dann als Anmerkung Geister. Diese Gaben sind Geister. Das heißt also, Engel sind auch Geister. Und die sendet Jesus zur Heilung. Es gibt die prophetischen Geister, es gibt die Geister der Weisheit und der Erkenntnis und der Wunder, Geister, die Wunder wirken. Es gibt die Geister des Glaubens. Also Glaube ist auch ein allumfassender Begriff, aber im Glauben sind Glauben. Also ich benötige Glauben für das, ich benötige Glauben für jenes. So wie in Jesus die Wahrheiten sind. Ja, und wenn wir in anderen Sprachen beten, dann bringt der Heilige Geist durch die Worte, die wir sagen, gute Geister hervor, die dann entsprechend der Worte, mit denen sie verbunden sind, wirksam werden. Denn jedes Wort aus dem Heiligen Geist hervorgebracht, auch wenn wir die nicht verstehen, sind Gottes Worte. Und im Wort Gottes ist Geist. Also früher habe ich mal gedacht, Gott war eigentlich ganz schön alleine und einsam von Ewigkeit her. Hast du auch schon mal sowas gedacht? Nur ein Gott? Der Ärmste war immer... Ich übertreibe jetzt, um das ein bisschen plastisch darzustellen. Aber wisst ihr, da ist der Sohn in ihm, da ist der Heilige Geist von Ewigkeit und im Heiligen Geist oder der Heilige Geist ist ein siebeneiniger Geist, da sind die sieben Geister Gottes, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Kraft, der Geist die Furcht des Herrn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle sieben aufgezählt habe. So, und in diesen sieben sind wiederum Geister Gottes. Ich glaube, dass Gott von Ewigkeit her und immer schon in einer großen Gemeinschaft war. Fast unzählbar großen Gemeinschaft war. So, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich kann das alles nicht beweisen, ich sag's aber. Und du warst da auch schon mit drin. Denn ehe ich geboren wurde, so steht es in einem Psalm, kanntest du mich schon. 139 Psalm. Kanntest du mich schon. Das heißt also, wenn er mich schon kannte, dann gab's mich schon in ihm im Geist. Ne? So, und durch Jesus Christus bin ich wieder zu ihm zurückgekommen. Halleluja. Okay, gut. Wie bin ich denn da hingekommen jetzt? Wir waren ja bei den Baals-Propheten. Ach, hinken. Ja, die hinkten auf beiden Seiten und es fiel kein Feuer. Und die ritzten sich sogar, ja. So wie Menschen heute, die sich Schmerz bereiten wollen, um irgendetwas zu überdecken. So, und dann sagt Elia so, ihr habt Zeit genug gehabt, da ist kein Feuer vom Himmel gefallen. Jetzt bin ich dran. Und er ließ wahrscheinlich einen Stier schlachten, er baute einen Altar. Und dann legt er, ich kürze es ab diesmal, legt den Stier drauf und ein Gebet vielleicht mit 3-4 Sätzen und dann fiel das Feuer Gottes. Und das Feuer Gottes fraß den Stier, das Holz, die Steine, das Wasser, was auch auf den Altar geschüttet worden war und die Erde, wo der Altar stand. Das Feuer Gottes fiel. Und dann sagte Elia, achso, der König und das Volk, das dort auf dem Berg versammelt war, die fielen zur Erde nieder und sagten, der Herr, der wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist der wahre Gott, nicht Baal. Und es war eine Erweckung. Es gab eine Erweckung. Und dann sagte Elia, greift die Baalspropheten, keiner darf entkommen. Und dann hat er diese 450 Baalspropheten geköpft über den Bach Kishon, das Blut musste dort hineinfließen. Vor Christus musste amputiert werden, weil der Volkskörper das, was an Lügen die Propheten hervorgebracht haben, fraß sich ins Volk rein, und damit nicht das ganze Volk vernichtet werden musste, mussten halt diese 450 Baalspropheten vom Volkskörper amputiert werden. So, da gäbe es noch viel drüber zu sagen. Und dann ging Elia und betete um Regen, und er musste 7-mal beten, richtig ernsthaft mit Energie beten, bis der Regen kam. Und als es sichtbar war, dass der Regen kommen würde, ging er zum König und sagte: Spann an, fahr nach Hause, es wird in nicht allzu langer Zeit sehr regnen. Und der König spannte an und fuhr nach Hause, und Elia lief vor dem König her. Er lief vielleicht 20, 30 Kilometer vor dem Wagen des Königs her. Er hatte Kraft Gottes. Ja, er hatte Kraft Gottes. Und lasst uns doch hungrig sein nach Jesus und seiner Kraft. Er möchte doch, dass wir in Kraft sind. Der Apostel Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hey, da gibt's Kraft. In der Macht seiner Stärke ist Kraft für uns. Ich habe das am 1. Mai ein bisschen erlebt. Ich habe Wort Gottes und auch Auslegung des Wort Gottes ziemlich lange gelesen, und dann sind Karin und ich spazieren gegangen, und ich hatte auf einmal Kraft. Ich brauchte meinen Körper nicht begradigen, sondern er ging selber gerade hoch. Und dann sind wir gegangen. Versteht ihr, das Wort Gottes gibt unserem Körper, gibt unserer Seele, gibt unserem Leben Kraft. Lasst doch uns das Wort Gottes mehr lesen als zuvor. Ich möchte dich ermuntern, auch wenn du keinen Hunger jetzt hast, vom Gefühl her, so zu tun, als ob du Hunger hättest. Das Wort Gottes gibt Kraft und Leben. So, und dann passierte etwas. Als König Ahab zu seiner Isabel kam, er war in einem gewissen Sinn der Isabel hörig, anstatt zu sagen, was Gott Wunderbares dort auf dem Berg getan hat, hat er das runtergespielt, hat er das schlecht gemacht und Elia verantwortlich gemacht, dass es so gekommen ist. Er hat versagt, der König Ahab. Das war ganz im Sinn von der Königin Isabel. Ja, und die versagte, weil sie das nicht angenommen hat, was dort auf dem Berg geschah, sondern sie ging gegen Elia an. Aber sie hatte Angst vor Elia, denn sie wusste, dass der Mann Power hat. Ja, dass der Feuer vom Himmel fallen lassen kann. Und dass es ihr schlecht gehen würde, wenn sie Elia jetzt angehen würde. Also da musste irgendetwas geschehen, damit sie Macht über Elia bekommen. Und wie hat sie Macht über Elia bekommen? Sie hat einen Diener zu Elia schicken lassen, und der Diener sollte Elia sagen, was du den 450 Baalspropheten getan hast, das tue ich dir morgen. Nicht jetzt, sondern morgen. Angst. Sie hat Angst geschickt zu Elia. Ihre Angst hat sie zu Elia geschickt. Nebenbei, in Gott gibt es keine Angst. Und deshalb kann Gott auch keine Angst geben. Von Gott, unserem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, geht keine Angst aus. Von ihm geht Furchtlosigkeit aus. Der Teufel hat Angst. Und vom Teufel geht Angst aus. Der strahlt Angst aus. Der strahlt Angst aus. Wenn du dieses Angstgefühl im Bauch hast oder Beklemmung, Angst, Brust, ja, dann ist das nicht von Gott. Dann darfst du wissen, der Teufel hat dir Angst gesandt. Da ist ein Geist der Angst. Und diese Angst hat bei Elia gewirkt, dass er geflohen ist. Der König Ahab war ein Versager, die Königin Isabel war eine Versagerin und Elia wurde zu einem Versager. Er hat doch Gott so großartig erlebt zuvor. Aber da gab es etwas in seinem Herzen, was bewirkte, dass er die Angst angenommen hat. Und er floh. Und die ganze Erweckung brachte keine Reformation hervor. Im Grunde mit seinem Fliehen lästerte er Gott. Gott zu lästern ist nichts anderes, als ihn zu verunehren. Ich meine, mir ist das ja schwer übel genommen worden. Ja, als hier einige mit Maske auftauchten aus der Leiterschaft zu der Corona-Zeit, dass ich gesagt habe, das verehrt Ungott, das verunehrt ihn. Und das ist Gotteslästerung. Wir sind hier und wir wollen ihn zusammen anbeten. Ja, wenn Jesus hier sein würde, würde er eine Maske aufsetzen? Und einige haben gesagt, ja, wahrscheinlich aus Liebe zu den anderen, die Angst haben. So was wurde mir gesagt. Ja. Von Jesus ging Leben aus. Der Hauch seines Mundes ist der Hauch des Lebens. Bei mir kommt zwischendurch ein bisschen Spucke raus, wenn ich hier spreche. So, und wir konnten einfach nicht in der Gegenwart Gottes, ja, mit Maske hier sitzen und nicht mehr singen und Abstand nehmen. Und wir haben uns in den Arm genommen, wir haben uns nicht extra unbedingt angehaucht. Aber wie will man denn dagegen angehen, wenn der Feind kommt? Wenn man Angst hat, dann hat er gewonnen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe. Er ist kein brüllender Löwe, er geht umher wie, er tut so. Und wer Angst vor ihm bekommt, auf diesen Menschen hat er dann Zugriff. Und Elia hatte Angst und wenn er nicht geflohen wäre in seiner Angst, dann hätte Isabel Zugriff bekommen. So, und von daher, wehr dich, wenn Angst kommt, stell dich dagegen. Widerstehe dem Teufel, der Angst heißt. Es gibt viele Teufel, ich meine jetzt nicht den Oberteufel, es gibt viele Teufel und ein Teufel von denen heißt Angst. Und Jesus hat dir und mir Autorität gegeben gegen alle Gewalt des Feindes. Und ich sage Angst. Ich gebiete dir, aus meinem Leben zu gehen. Du hast keinen Teil an der Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben. Ich befehle dir zu gehen in Jesu Namen. Und ich binde dich, dass du mein Leben nicht länger beeinträchtigen kannst. Wir müssen uns wehren. Wenn dein Krankheitssymptom ist, wehre dich. In den allermeisten Fällen ist da ein Geist hinter, der sich in deinem Körper einpflanzen will und aufgehen will und bewirken will, wie er heißt. Wenn du Möhrensamen hast, und du willst Möhren haben, dann musst du die Saat einsehen in die Erde. Und nach einer gewissen Zeit geht die Saat auf und dann wächst die Möhre unter der Erde und über der Erde das Kraut der Möhre. Und so kommt der Feind mit Lügenworten, vielleicht irgendein Schmerz, dass er mal anklopft. Ja, und wenn man drauf einsteigt, dann legt er seine Saat. Das muss gleich rausgerissen, ausgerottet werden. Ja, ich will keine Saat eines Lügners in meinem Leben, in meinem Herzen haben. Du? Auch nicht, ne? So, und unser Gott möchte, dass wir uns wehren. Dass wir nicht zulassen. Er will, dass wir nicht zulassen, was der Feind da einpflanzen will. Gleich gegen angehen. Vielleicht nicht, also nicht denken, naja, das geht schon wieder weg. Ja, manchmal geht es auch wieder weg. Aber warum nicht gleich beten und sich dem entgegenstellen? Hm? Widerstand leisten. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Okay. So, und wie ging es denn weiter? Elia, fragt man, geht's noch? Lasst uns mal lesen. 1. Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 4. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 1 bis 4. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte. Ja, darüber habe ich ja schon gesprochen. Und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Ja, negativ. Also der Elia ist ein ganz böser Isabel. Ich konnte da nichts machen. Ja, der war in so einer Power. Aber das war überhaupt nicht gut, was er gemacht hat. Ja, Isabel, du bist bestimmt fähig, gegen Elia anzugehen. Mit anderen Worten. Weiter, Vers 2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da ist die Bedrohung. Sie droht. Also der Geist, der hinter der Königin Isabel steckte, deswegen wird Isabel der Geist Isabels genannt, der droht. Der droht. Der Teufel hat Angst vor dir und er muss drohen, damit du Angst bekommst, damit er dich ergreifen kann. Ist doch eigentlich ganz einfach, ne? Also drohen ist der Geist der Isabel, der droht. Das ist der Löwe, der kein Löwe ist und so tut, als ob ein Löwe wäre und brüllt, damit man Angst bekommt. Weiter, Vers 3. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Ah, Elia, hey, du hast Feuer vom Himmel fallen lassen, dass der König war auf dem Berg Karmel und seine Fürsten und noch anderes Volk. Und du hast 450 Baalspropheten geköpft. Du fürchtest dich? Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Weiter, Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise, weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Hochmut kommt vor dem Fall. Die meisten wissen es, kennen auch diese Schriftstelle. Die Ursache seiner Angst war Hochmut in seinem Herzen. Er dachte, er wäre besser als seine Väter. Er dachte, und Gott lachte, weil der hat wirklich mächtiges Wirken Gottes erlebt. Und er dachte, er wäre besser. Ich bin der Gute. Mich gebraucht Gott. Schaut doch mal alle. Und er musste fallen, damit er zur Einsicht kommt, dass er nicht besser ist als seine Väter. Dass auch er Gnade braucht, im Übertragenen für uns heute, die Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil geworden ist. Gnade, ich benötige Gnade. Ich bin nicht besser als meine leiblichen Väter. Du? Ich dachte als Kind, deswegen hatte ich ja immer Ärger mit meinen Eltern. Kennst du das auch? Vielleicht so ein bisschen? Besser machen, dann ist man ja auch besser, ne? Und da denkt man doch als Kind schon, die haben es nicht drauf. Ist heftig, ne? Ja? Das ist eine Urwurzel, ne? Dieser Hochmut. Der Teufel dachte, er wäre besser als Gott. Und als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen hatten, haben sie die Saat in sich aufgenommen, so zu werden, wie der Teufel ist. Und somit war immer dieses Bewusstsein da, ich bin besser als meine Väter. Ich bin besser als Gott. Und das musste raus. Das denkt man nicht, ich bin besser als Gott. Aber das steckt letztendlich auch mit dahinter. Und das musste jetzt Elia erkennen, dass er nicht besser ist, dass auch er Gnade braucht. Aber das hat ihn so erschüttert, das hat ihn so beschämt, dass er geflohen ist. Ja, dass er versagt hat, dass er ein Feigling war. Das hat ihn so fertig gemacht, dass er sagte, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Im Grunde sagt er, töte mich doch, ich halte das nicht mehr aus. Ich ertrage es nicht, mich zu sehen, wie ich bin. Diese Selbsterkenntnis, die ist ja schrecklich. Ja, und alle Menschen, die sich selbst erkennen wollen und dann sehen, wer sie wirklich sind, die fallen in Ohnmacht, die wollen auch lieber sterben und sich nicht so sehen, wie sie sind. Ja, das ist so demütigend. Und Elia, wisst ihr, Gott hat durch Elia auf dem Berg Karmel eine Erweckung gewirkt. Das Volk und der König, die fielen vor Gott auf den Boden und sagten, der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist der wahre Gott. Und Gott wollte diese Erweckung zu einer Reformation führen. Reformation, alles Denken in Israel, eine neue, in die von Gott gegebene Form bringen. Reform. Aber Elia war nicht mehr zu gebrauchen. Er war geflohen und das sprach sich herum. Damit war er nicht mehr der Reformator. Wie war das denn mit Martin Luther? Der ging zum Kaiser nach Worms und zu den Kardinälen dort und sagte das Evangelium. Und der Kaiser hatte sein Wort gegeben, nicht Martin Luther gegenüber, auch, aber mehr dem Kurfürsten von Sachsen. Und der Kaiser war ein Verwandter. Vielleicht war das sogar der Onkel von dem Kurfürsten von Sachsen. Das war sein Onkel. Und dem hat er das Versprechen gegeben, Luther nicht zu töten. Und dann war Martin Luther wieder auf dem Weg nach Hause zurück. Und dann wurde er überfallen und entführt auf die Wartburg. Die Geschichte kennen wir. Ja, und dort hat er dann die Bibel übersetzt. Er selber ist nicht geflohen, obwohl danach die Kirchenfürsten den Kaiser gedrängt hatten, Luther in den Bann zu bringen, dass er getötet werden darf, von wem auch immer. Der Kaiser selber hätte ihn nicht getötet, hätte immer sagen können, ich habe mein Wort gehalten. Aber er war vogelfrei und jeder hätte ihn töten können, ohne dafür bestraft zu werden. So, aber der Kurfürst von Sachsen, der hat ihn entführen lassen und zur Wartburg gebracht. Also Martin Luther ist nicht geflohen. Ne? Und deshalb konnte er ein Reformator sein. Und leider ist die lutherische Kirche noch mehr als Reform. reformbedürftig, ne? Als damals die katholische Kirche. So, okay, das ist nur so am Rande. Ja. Okay, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Da fragt man sich, Elia, geht's noch? Er, der große Prophet, verzagte. Er befand sich im Griff der Feigheit. Und das wusste er. Isabel hatte Angst vor Elia, deshalb griff sie Elia nicht direkt an. Sie übertrug ihre Angst auf Elia, indem sie ihm Angst machte. Sie drohte ihm. Isabel wollte, dass Elia sich selbst ausschaltet. Und wenn der Teufel nicht selber an dich ran kann, dann belügt er dich, droht mit irgendwas. Und wenn du das glaubst, dann schaltest du dich selber aus durch diesen Glauben. Und dieser Glaube ist kein Glaube, sondern Unglaube. Was aus der Lüge hervorgeboren wird, ist Unglaube. Was aus der Wahrheit hervorgeboren wird, ist Glaube. Der Fake-Löwe brüllte und Elia bekam Angst und floh. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Elia sündigte, indem er sich der Angst hingab. Sich der Angst hinzugeben ist Sünde. Sich der Sorge hinzugeben ist Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Wenn man sich der Angst hingibt, dann wendet man sich durch diese Angst vom Ziel ab und schießt am Ziel vorbei. Und am Ziel vorbei zu schießen ist nichts anderes, in die Gottesferne zu gehen. Das Ergebnis war Resignation und Depression. Es ist so wichtig, dass die Fundamente des Evangeliums, des Glaubens, des Wortes Gottes in unserem Herzen gelegt sind. Weil wenn das Fundament da ist, dann findet der Teufel keinen Zugang zu uns. Wir, durch das Fundament der Wahrheit werden wir ihn abwehren, schon im Vorfeld. Wodurch fällt man in Angst und Feigheit? Wodurch kann es sein, dass man in Feigheit fällt, in Verzagtheit? Ich habe mir hier notiert, Undankbarkeit ist eine Wurzel. Der Teufel weiß, wie er einen jeden zu begegnen hat, um ihn Angst und Feigheit zu führen. Also Sorge ist ein Türöffner. Weil wenn man Gottes Wirken in der Vergangenheit erlebt hat und sich Sorgen macht, dann vergisst man, was Gott in der Vergangenheit Gutes getan hat. Wenn Geldknappheit da ist und der Teufel einen in Schulden führen will, macht man sich Sorgen. Es sei denn, es ist Gottvertrauen. Und das ist, äußert sich durch Dankbarkeit. Hochmut, wie bei Elia. Hochmut kommt vor dem Fall. Elia musste in seinem Fall erkennen, ich bin nicht besser denn meine Väter. Und aufgrund dieser Erkenntnis wünschte er sich den Tod. Er war über sich selbst tief enttäuscht. Was steht in Offenbarung 21, Vers 8? Offenbarung 21, Vers 8. Also, wir müssen davon ausgehen, Feigheit ist Sünde. Weil der Feige hat Angst. Also wenn man den Geist der Angst angenommen hat, dann gesellt sich der Geist der Feigheit dazu. Die sind dann in einem Bund. So, was steht dort? Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, da gehen wir erstmal von den Geistern aus, ja? Die Geister der Feigheit, die Geister des Unglaubens, die Geister der Frevler, die Geister der Mörder, die Geister der Unzüchtigen, also es gibt den Geist, der Mord heißt, und so weiter, die werden in den Feuersee geworfen. Und nicht ich, der ich mal feige war, und nicht ich, der ich mal ungläubig war, und nicht ich, der ich mal gefrevelt habe, und nicht ich, der vielleicht meinem Gedanken gemordet habe. Und nicht ich, der ich mal unzüchtig war. Und nicht ich, der ich mal gezaubert habe. Und nicht ich, der ich ein Götzendiener war. Und nicht ich, der ich ein Lügner war. Komme in den feurigen Pfuhl. Und warum nicht? Weil ich die Erlösung, die Jesus mir gegeben hat, angenommen habe. Versteht ihr? Und wenn ich jetzt zwischendurch mal feige bin, dann sage ich, Herr, vergib mir, dass ich feige war. Und dann vergibt er. Und dann wird dieser Geist der Feigheit aus meinem Leben verschwinden müssen. Wenn ich zudem noch das Blut Jesu anrufe und Jesus sage, danke für dein Blut. Diese Geister, die hier aufgezählt werden, und das sind noch viel mehr, die können das Blut Jesu überhaupt nicht ab. Und es gibt Vampire, vielleicht nicht so, wie sie in den Filmen dargestellt werden, aber es gibt Menschen, die wollen Menschenblut auch trinken. Will ich jetzt nicht weiter darauf einsteigen, aber weil die Geister, die bösen Geister, der Teufel dahinter steckt, in diesen Menschen, die Menschenblut trinken, die können mein Blut nicht ab. Weil in meinem Blut ist das Blut Jesu. Und das Blut Jesu ist für die die Hölle. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ja? Und wir bekunden durch das Nehmen des Mahl des Herrn, dass wir Jesu Blut in unserem Blut haben wollen und es auch haben. Ach, ich könnte jetzt Beispiele anführen. Und ihr würdet denken, der tickt nicht richtig. Was glaubt er denn? Mal abgesehen davon, was UFOs betrifft, und die Wagen des Herrn sind Tausende mal 10.000. Das heißt also, was sind denn das für Wagen? Elia wurde von einem Feuerwagen abgeholt und in den Himmel aufgenommen. Und wenn die Engel Wagen haben, dann haben auch die gefallenen Engel Wagen. Ich muss das ja so ein bisschen erklären. Und es gibt Berichte, dass Menschen von gefallenen Engeln entführt worden sind, in deren Wagen aufgenommen worden sind und Experimente, was weiß ich, was durchgeführt wurden. Aber es heißt, ja, da gibt es wissenschaftliche Nachforschungen, aus Gott geborene Christen sind nicht entführt worden. Ist das nicht, oh, ich kriege gerade eine Bestätigung. Ja, die können uns nicht ab. Die können Jesus in dir und weil du in Jesus bist, nicht ab. Die können mit, das also, bitte? Die können dich nicht leiden, du schmeckst denen nicht. Das ist pures Gift für die. Das Blut Jesu in deinem Blut. Ach, ist das eine wunderbare Botschaft, oder? Also es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir so denken. Jetzt denkst du vielleicht komisch über mich, aber ich habe ja die gute Botschaft gebracht, dass Christen nicht entführt wurden. Halleluja. Verzagtheit ist die Undankbarkeit gegen die bisherige Führung Gottes. Bei Elia war es so, wahrscheinlich ist er abgedriftet, war nicht mehr dankbar, hat sich, ach, was bin ich für ein Kerl, ich bin besser als meine Väter. Und dann kommt der Spruch von Isabel, also morgen bist du dran. Also hat Gott gar nicht die Ehre gegeben, war nicht dankbar für all das, ja. Und das hat ihn zu Fall gebracht. Der Verzagte oder der Feige hat aufgrund von Undankbarkeit die vormaligen Segnungen Gottes vergessen. Wie heißt es im Psalm 103, Vers 2? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Dankbare weiß, Gott wird auch in Zukunft helfen und dankt Gott schon im Voraus. Du bist so, wie du in der Vergangenheit zu mir warst. So bist du auch heute zu mir und wirst es in Zukunft sein. Danke für deinen Schutz. Danke für deinen Segen. Danke für deine Versorgung. Halleluja. Danke für die Engel, die mich und meine Familie beschützen. Danke für die Versorgungsengel. Jesus, danke für deine Medizinengel. Ja, du weißt, welchen Engel du zu mir senden musst, damit er mehr Heilung in meinen Körper bringt. Im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Psalm 50, 23. Das ist ein wunderbarer Vers, wichtig zu merken. Wer Dank opfert, das heißt also, ich erlebe es jetzt noch gar nicht, aber ich danke schon, dass ich es erlebe. Das drückt Glauben aus, dieses Opfer. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da können dann die Heilungsengel können kommen, das Heil Gottes. So, als zweites kommt Feigheit durch Unglaube. Feigheit oder Verzagtheit ist Unglaube. Ich glaube nicht an den Schutz Gottes. Das ist Unglaube. Ich glaube nicht, dass Gott mich beschützt. Ich glaube, dass Gott mich beschützt. Das ist Unglaube. Und Elia fiel in Unglaube, weil er sich selbst als Superhelden sah. Für Selbstmord war Elia zu feige. Warum? Er kannte die Konsequenz. Selbstmord führt in die Gottesferne. Deshalb sagt der Herr, nimm du meine Seele von mir. Ja, nimm du sie von mir. Ich bin gerade feige. Mach du. Selbstmord ist Mord. Gott sollte ihn umbringen, zu sich nehmen. Selbstmörder sind Ungläubige mit Mut zur Verdammnis. Selbstmörder sind mutige Ungläubige mit Mut zur Verdammnis. Selbstmord ist äußerste Rebellion gegen Gottes Pläne. Da weiß jemand überhaupt keinen Ausweg mehr, hat irgend in der Vergangenheit Schlimmes getan, anstatt zu sagen, Herr, vergib mir, hilf mir. Aber die meisten wissen ja nichts mehr von der Vergebung, die durch Jesus gegeben worden ist. Also, wenn Elia gottlos gewesen wäre, dann hätte er vielleicht auch Selbstmord gemacht, weil er war ein Versager. Ein Selbstmörder glaubt nicht, dass Gott helfen kann und auch helfen will. Elia lag in der Wüste und wünschte sich den Tod. Ach, es lief doch alles so gut. Wäre da nicht die Isabel gewesen? Also Schuldverschiebung. Herr, warum hast du die Isabel zugelassen? Wenn du die Isabel nicht zugelassen hättest, ach, wie wäre es mir gut gegangen. Und ich hätte nicht den Wunsch gehabt, zu sterben. Muss das denn sein? Herr, bewahre mich doch vor den Isabels. Nein, das macht er nicht. Die Isabel kommt zu dir, bedroht dich und dann musst du standhaft sein und der Angst Widerstand leisten und nicht fliehen, denn irgendwo in der Schrift heißt es, wer flieht, der glaubt nicht. Heftig, ne? Mei, zur Corona-Zeit habe ich gedacht, wenn ich jetzt fliehe und da mitmache, dann bin ich ein Feigling. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das heißt nicht, dass ich nicht zwischendurch auch mal Angst gehabt hätte. Da waren Ängste. Ja? Und als ich mehr durchblickte, kamen die Ängste, wenn die Polizei uns erwischt und ich muss dann 25.000 Euro bezahlen. Aber wir haben es gemacht hier, wir haben durchgehalten und ich habe der Angst immer wieder widerstanden. Und ihr, die ja mitgemacht habt, habt der Angst auch widerstanden. Wer glaubt, der flieht nicht. Wenn nicht jetzt standhaft bleiben, wann dann? Wenn nicht jetzt dieser Krankheit gegenüber Widerstand leisten, wann dann? Jetzt ist die Zeit, Widerstand zu leisten und nicht zu fliehen. Elia lag in der Wüste und wünschte sich den Tod. Ach ja. Die Isabel hat meinen Lauf zerstört, Gott. Die Isabel war's. Nein, Elias Hochmut war's. Nicht die Isabel. Die Isabel hat das Elias Lauf nicht zerstört. Ja, der andere hat immer Schuld. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, dann würde es mir doch gut gehen. Oh Mann. Im Grunde nagt ihr alle an meinem Leben und ich nage an eurem Leben. Da gibt es Äußerungen, ne, die mal passiert sind. Gegenseitiges Vergeben ist angesagt. Ja. Ach, wenn Bruder so und so nicht gewesen wäre. Ach, dann hätten wir doch die große Gemeinde schon. Ach, wenn Schwester so und so nicht gewesen wäre, die so viel, oder Bruder, so viel Unordnung in die Gemeinde gebracht hat und mit ihren Lieblosigkeiten die Leute vertrieben. Ach, der Pastor ist lieblos, ich gehe. Ja? Das heißt also, die Schuld wurde auf mich gelegt. Der Pastor hat Schuld, dass ich jetzt nicht mehr in dieser super guten Gemeinde sein kann. Der liebt mich nicht. Also der andere hat immer Schuld, oder? Ist das so? Wirklich? Das sagen wir. Aber im Grunde bin ich der Schuldige. Ich brauche Gnade. Ja? Versuch nicht die Schuld auf andere zu lenken, abzulenken. Warum lässt Gott die Isabel zu? Warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Das sind doch die Fragen, ne, die die Menschen haben. Und die Menschen vergessen in ihrem Gutsein, dass sie auch böse sind und andere übervorteilen, wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Oder belügen, um als besserer Mensch dazustehen als die anderen. Warum lässt Gott das Böse? Gott hat Schuld. Und die gute Nachricht ist, er hat die Schuld am Kreuz auf sich genommen. Halleluja. Im Grunde hat er gesagt, ja, ich bin schuld. Ich habe euch geschaffen. Ja, ich habe den Baum des Lebens zugelassen im Garten. aber ich nehme die Schuld auf mich. Ist eine heftige Aussage, dass Gott sagt, ich bin schuld. Ne? Ich wusste ja, dass ihr von dem Baum essen würdet. Aber er hat etwas viel Besseres. Er wusste, dass Adam und Eva von dem Baum essen und getrennt werden von ihm. Und er wusste, dass er kommen muss als Mensch und als Unschuldiger die Schuld auf sich nehmen muss, um zu retten. Und du bist durch deinen Glauben an Jesus, wie sage ich das denn jetzt? Du bist wertvoller geworden, als es Adam war. Weil Adam war ein Geschöpf. Gott hatte Adam geschaffen. Das heißt, er spiegelte als Geschöpf Gott wider. Aber du bist aus Gott geboren und du wurdest ein Kind Gottes. Das heißt, du bist ein Geschöpf und gleichzeitig noch ein Kind Gottes geworden. Adam war kein Kind Gottes. Er war ein Geschaffener. Als Geschaffener hat er Gott wiedergespiegelt und war so wie Gott. Aber du bist jetzt ein Kind Gottes. Und das wärst du nicht geworden, wenn Adam und Eva nicht von diesem Baum gegessen hätten. Also du bist im Geist, wie Gott ist, und ein Kind. Na, man wagt es ja kaum zu sagen, ne? Du, ja, gezeugt. Adam wurde geschaffen, aber du wurdest gezeugt. Und die Zeugung, die geschah, war, dass Gott, das Kind, in dir geboren wurde. Du bist eine geborene Gottes. Ja, du kannst sagen, wenn du gefragt wirst, wer du bist, wo du herkommst, ja, ich bin von Gott geboren. Ich komme aus dem Himmel. Mein Vater ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hier in Rinteln auf dem Marktplatz, da waren politische Parteien und die Linken standen da und da kam einer und wollte mir Flugblatt für die Wahl, die anstand, geben. Und ich habe gesagt, das brauche ich nicht, ich bin nicht von dieser Welt. Und bin weitergegangen und dann ist er hinter mir hergelaufen und hat gefragt, wie meinst du denn das? Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Ja, solche Einfälle braucht man, ne? um das Interesse der Menschen zu wecken. Okay, ich muss mich beeilen. Also, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott die Isabel zu? So spricht der Unglaube. Er will nicht durch Glauben die Probleme überwinden. So, und jetzt noch eine kleine Geschichte über Martin Luther. Der kam auch in Verzagtheit und Depression. Martin Luther hatte Zeiten, in denen er kein Durchkommen sah und die Sache des Evangeliums für verloren ansah, wegen all der Feindschaft ringsum. Einmal dauerte diese Schwermutperiode längere Zeit. Aller Zuspruch war umsonst. Er war und blieb gedrückt. Da verfiel seine treue Käthe, also seine Frau, auf einen guten Gedanken. Als Luther in diesen Schwermuttagen einmal nach Hause kam, da empfing sie ihn an der Tür, ganz schwarz gekleidet, wie eine Witwe mit einem ganz betrübten und bekümmerten Gesicht. »Was ist geschehen?« fragte Luther, sie angstvoll. »Ach, was sehr Schmerzliches, etwas ganz Trauriges«, antwortete sie. »Was denn?« drängte er. »Ja, denk dir nur, der liebe Herrgott ist gestorben. Darum bin ich so traurig.« Da fing Luther an zu lachen. Und die Schwermut war gebrochen. Da fing Martin Luther an zu lachen. Und mit einem Mal brach die Sonne wieder durchs Gewölk. Und er war wieder froh. Er hatte den Blick auf den Herrn, den Lebendigen und Allmächtigen, wiedergewonnen. Gott ist gegenwärtig. Gott ist, also der Sohn Gottes ist gestorben, er ist wieder von den Toten auferweckt worden. Er lebt in Ewigkeit. Unglaube ist Gotteslästerung. Unglaube ehrt Gott und sein Wort nicht. Und Gott verunehren ist Gotteslästerung, habe ich vorhin schon mal gesagt. Man tut so, als ob es keinen Gott im Himmel gäbe. Der weiß alles bis ins Letzte, was dich betrifft, was mich betrifft. Der kennt deines Herzens Gedanken. Und Jesus sagt sogar, dass die Haare auf deinem Haupt von Gott gezählt sind. Der weiß, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast. Und bei mir sind nach dem Waschen wieder Haare ausgefallen. Und ich habe sie nicht gezählt. Er weiß jetzt, wie viel übrig geblieben sind. Misstrauen bewirkt Feigheit. Im Blick auf die Vergangenheit ist Verzagtheit oder Feigheit Undankbarkeit. Im Blick auf die Gegenwart ist Feigheit oder Verzagtheit Unglaube. Im Blick auf die Zukunft ist Feigheit oder Verzagtheit eine Sünde, die Misstrauen Gott gegenüber heißt. Ich vertraue ihm nicht, dass er mich jetzt in dieser Situation beschützt. Wir hatten alle zu kämpfen, als das mit Corona losging. Ich auch. Wir hatten zu kämpfen. Gott, kann ich dir trauen? So habe ich nicht gefragt, aber meine innere Haltung war so. Kann ich dir trauen? Beschützt du mich wirklich? Ich meine, Karin und ich, wir hatten Corona, wir haben aber keinen Test machen lassen. Du auch nicht, ne? Nach 3 Tagen war alles vorbei. Nachts geschwitzt, morgens konnte man einen Schlafanzug ausbringen. So, und bis dann habe ich gedacht, jetzt habe ich es gehabt. Was muss ich denn mich jetzt noch impfen lassen? Ich bin doch immun dagegen. Mein Immunsystem hat ein Update bekommen. Ja, und dann kam auch nichts mehr. Das war gleich im März, April 2020. Etliche hatten das hier. Alle sind durchgekommen. So, Misstrauen bewirkt Feigheit. Misstrauen ist auch nichts anderes als Unglaube. Gott verfuhr mit Elia nicht so, wie er es verdient hätte. Elia dachte, jetzt ist mein Dienst zu Ende. Jetzt ist es vorbei. Ja, er konnte keine Reformation mehr in Israel durchführen, aber er bekam noch Aufträge. Er bekam Aufträge. Und ich denke, es ist so, jedes Mal, wenn ich versage und nicht tue, was der Heilige Geist mir gesagt hat zu tun, dass ich dann eine Chance verpasst habe, etwas zu wirken oder dass ich in eine Richtung dann gehe, die einen größeren Segen für mein Leben freisetzt. Das heißt aber nicht, dass er mit mir fertig ist, sondern er gibt mir neue Chancen. Und ich sage, ich habe versagt, Herr, vergib mir. Und er vergibt, weil er schon vergeben hat. Hört, er vergibt, weil er schon vergeben hat. Auch die Sünden, die du in Zukunft tun wirst, die sind dir bereits vergeben. Und zwar in der Vergangenheit am Kreuz. Aber ich will doch keinen Sünder mehr. Oder ich will doch nicht mehr sündigen, weil sündigen schwächt mich jedes Mal. Und dann muss ich wieder neu aufgebaut werden. Elia musste neu aufgebaut werden dort in der Wüste. Und Gott sandte sogar einen Engel, der diesen Aufbaudienst durchführte. Und man verliert aber Zeit, wenn man wieder neu aufgebaut werden muss. Und von daher, ich habe kein Interesse zu sündigen. Weil das schwächt. Das schwächt und deswegen will ich im Widerstand gegen die Geister der Sünde sein und auch bleiben. Und ich möchte einen jeden von uns ermuntern, genauso im Widerstand gegen die Geister der Sünde zu sein und dann nicht zu sündigen. Und das ist auch mein Dienst hier, ja, dass wir im Widerstand sind gegen die bösen Geister und nicht zulassen, was die wollen. Und das muss gepredigt werden, das muss weitergesagt werden. Ich meine, wenn jemand in mein Haus einbricht und ich bin feige, dann haue ich ab und der Dieb kann dann stehlen. Und ich habe die Waffe des Gebets und ich habe oft in anderen Sprachen, wenn ich angegriffen wurde oder wenn ich angegangen worden war, habe ich in anderen Sprachen dagegen gesprochen und dann schreckten die zurück. Einer machte so, hier, ne? Und dann war der Angriff vorbei. Unsere Tochter Mira, die wurde immer von einem Jungen, ja, die von Deckbergen aus mit dem Bus ging es, oder Schaumburg aus ging es mit dem Bus nach Renteln zur Schule und dann wurde sie immer gemobbt von einem Jungen und der hat sie, weiß nicht, hat er sie auch geschlagen, das weiß ich nicht. Aber wurde immer von dem Jungen gemobbt und ich habe ihr dann gesagt, lass dir es nicht gefallen, dreh dich zu ihm und dann sprich ganz laut in anderen Sprachen. Und dann hat Mira das getan und dann ging der Verdatter zurück, ging auf die andere Straßenseite und seitdem hatte sie Ruhe. Und das habe ich immer wieder erlebt, immer wieder. Die wissen ja nicht, was los ist. Ne? Und wenn Menschen noch abergläubisch sind, dann denken sie, oh, jetzt werde ich hier verflucht. Aber es ist der Heilige Geist, der durch meinen Mund spricht. Ja? Der gibt Anweisungen den Engeln, was sie tun sollen, damit dieser Angriff abgewehrt wird und nicht das, was der Feind vorhat, zum Ziel kommt. Okay. Solche Krieger sind wir, Wortkrieger. Und keine, die mit Pistole hinten herumgehen und wenn jemand kommt, den erschießen oder mit Messern. Wortkrieger. Amen. Halleluja. Halleluja. Und die Jubelbrüder und Schwestern sind wir, ne? Für Jesus. Hey, 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 hey. Ja, wird der Teufel verrückt, ne? Denn und flieht. Jesus sagt doch, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Halleluja. Jesus, wir haben dein Wort gehört. Ich selber bin auferbaut worden durch dein Wort. Und so sei wirksam, dass ein jeder von uns nicht verliert, was wir heute Morgen empfangen haben. Ja, dass du, Heiliger Geist, wirksam bist und durch die Worte, die wir empfangen haben, Offenbarung und Erkenntnis Jesu Christi erhalten. Ja, dass wir darüber nachdenken, dass wir es wiederkauen, dass wir ja da hineingelangen in diesen Widerstand gegen den Feind. Ja, ich danke dir, du hast damit angefangen in uns und du willst uns auf diesem Gebiet stärker machen. Du willst, dass wir in der Macht deiner Stärke sind und deinen Sieg offenbaren. Ja, so hilf, ja, dass wir erkennen, wenn der Feind kommt und sofort wach sind und ihm entgegentreten und ihm sagen, so nicht, im Namen Jesu, weiche von mir. Jesus ist mein Herr und du hast keinen Teil an der Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben. Amen. Amen. Amen.